Ja, schön mal bei euch zu sein in der EG Bremgarten. Ich muss das GPS einstellen heute Morgen, dass ich dann das Jahr finde. Ihr hört es von meinem Dialekt, gell? Ich komme nicht von der Gegend hier, sondern aus dem Thurgau. Hä? Genau, jetzt müsst ihr euch ein bisschen mit Thurgauer Dialekt euch begnügen. Genau. Und kurz zu meiner Person, hast du noch gesagt, dass ich noch etwas sagen. Also ich bin verheiratet mit der Susanne. Wir haben 3 Kinder, die sind bereits schon eigentlich fast erwachsen. Also die jüngste ist noch 16, aber dann 18 und 20. Genau. Und ich bin Pastor in der evangelischen Täufergemeinde in Erlen. Erlen, kleines Dorf im Thurgau, bei Weinfelden in der Nähe. Genau. Und dort bin ich Pastor. Ich bin auch dort aufgewachsen. Das ist meine Heimatgemeinde. Und habe dann Chisona gemacht. Und dann noch Weiterbildungen und bin wieder zurück in meine Heimatgemeinde gegangen. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber bei uns in der ETG gibt es das noch ganz gern. Also, dass man wieder zurückkommt zu der eigenen Gemeinde. Und bin jetzt seit 15 Jahren dort. Ich bin zuerst allein Pastor gewesen und seit etwa 4 Jahren ist ein Jüngerer nachgekommen, der Hauptpastor geworden ist. Und ich habe mich mehr so ein bisschen auf Bibelkurs spezialisiert. Ich habe mich selbstständig gemacht zu 60% und bin so für Bibelkurs in der Gemeinde unterwegs. Gebe noch ein bisschen Unterricht am ISTL und dort habe ich Justri kennengelernt, gell? Genau. So ist der Kontakt mit EG Bremgarten entstanden, weil ich dort unterrichtet habe. Genau. Schön. Gut, ist lange so, he? Von meiner Person. Gut, wir werden nämlich heute über Bergpredigt reden und möchten einsteigen in das unglaubliche Manifest, in das unglaubliche Papier, das wir hier haben im Wort Gottes, über die sogenannte Bergpredigt. Die fängt an im Matthäus 5,1, als Jesus die vielen Jüngern oder die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und dann begann er zu reden und lehrte sie. Also darum reden wir von der Bergpredigt. Wir reden nicht von der Bergpredigt, wie man über einen Berg redet. Wir haben auch keinen Kurs für Bergsteiger und auch nicht irgendwelche Gesteinskunde oder Ausrüstungskunde, sondern es ist schlicht und einfach, weil Jesus die Rede auf einer Erhöhung gehalten hat. Übrigens, beim Lukas-Evangelium heißt die ganze Geschichte, die ähnlich predigt, heißt Feldpredigt. Wie sie dort anders eingeleitet wird und nicht wie da auf dem Berg. Die Bergpredigt ist tatsächlich, wie du auch schon erwähnt hast, ein Meisterstück. Es ist etwas ganz Beeindruckendes, was Jesus uns erklärt tut mit dieser Bergpredigt. Und zwar so besonders, dass es manchmal auch ein bisschen steile Sätze drin hat. Und ein bisschen grosse Herausforderungen. Und manchmal beißt es ein bisschen. Und ich kann euch sagen, wenn wir nachschauen, wie die Bergpredigt zu verstehen ist, in den verschiedensten Kommentaren, dann merkt man, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es gibt solche, die sagen, Bergpredigt, das ist der Einstieg für den Himmel. Willst du wissen, wie du in den Himmel kommen willst? Leb Bergpredigt. Ja, ist vielleicht ein bisschen heißer, gell? Also wir haben im Wort Gottes und in der Gesamtschau vom Wort Gottes einen anderen Einstieg ins Himmelreich, nämlich im Glauben an Jesus Christus. Und nicht, indem ich Bergpredigt fein säuberlich alles einhalte. Es gibt eine zweite Variante, das heißt so nach dem Motto, das ist die Magna Carta für Weltfrieden. Also die ganze Welt soll die Urkunde lesen, die ganze Welt soll sich anstrengen und zusammenreissen und dann haben wir Weltfriede, Friede auf Erden. Aber gell, wenn man so genau anschaut, dann ist es ganz klar, es läuft nicht so ab auf dieser Erde. Oftmals werden die Trauernden nicht tröstet, die Sanftmütigen erben überhaupt nicht die Erde. Menschen, die nach Gerechtigkeit sehnen, erleben das überhaupt nicht. Und so ist dann manchmal ein bisschen Frust dran und es gibt sogar Ausleger, die sagen, Bergpredigt, unmöglich, das ist für den Himmel, das kannst du vergessen. Also das ist einfach nicht möglich, das ist so extrem, da kannst du gar nicht leben. Da freuen wir uns auf den Himmel und dann werden wir Bergpredigt leben und dann ist es sicher auch schön und gut und alles zusammen. Aber ich glaube, Bergpredigt ist eine göttliche Offenbarung für die Welt. Eine göttliche Offenbarung, was Ordnungen, was Wesen Gottes anbelangt, für die Welt. Ich glaube, dass Bergpredigt uns aufzeigen tut, wie der Himmel funktioniert und so einen Wunsch überkommt, hier auf dieser Erde etwas umzusetzen. Der N.T. Wright sagt, hier geht es um eine auf den Kopf gestellte Welt, oder besser, eine richtig herumgedrehte Welt, wie sie dieser Erde eben nicht so läuft. Kennt ihr das Kinderlied, in seinem Königreich ist alles umgekehrt? Kennt man das bei euch? Ja, nicht. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Alles umgekehrt, das ist wirklich so. Wenn Himmel auf die Erde bricht, läuft es eben anders ab, als wir es uns gewöhnt sind auf dieser Erde. Da läuft es völlig anders ab und ich glaube, dass Jesus sagt mit der Bergpredigt, jetzt kommt Reich Gottes auf die Erde und ich zeige, wie Reich Gottes auf dieser Erde passiert und funktioniert, wie das abläuft. Es ist eigentlich eine frohe Botschaft, es ist Evangelium und Jesus sagt, folge mir nach, ich zeige euch, wie man selig lebt, wie man glücklich lebt, wie man gut leben tut. Es ist eine Einladung, es ist eine Aufforderung, es ist eine neue Weise zu leben. Eine neue Weise zu leben. Und die neue Ära fängt mit dem Volk Gottes an. Übrigens, ein ganz wichtiges Stichwort ist die sogenannte Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes kommt in der Bergpredigt mehrmals vor. Um die zehnmal wird erwähnt, es geht um die Königsherrschaft Gottes. Also es geht nicht um die Art und Weise, wie man hier auf dieser Erde lebt, eigentlich so, sondern wie es Reich Gottes würde aussehen, hier auf dieser Erde. Und vor der Bergpredigt, lesen wir im Markus-Evangelium, sagt ja Jesus, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit Jesus bricht Reich Gottes an und jetzt lädt uns Jesus ein, nach dem Neuen zu leben. Reich Gottes ist dort, wo es so läuft wie im Himmel. Reich Gottes ist dort, wo es so läuft wie im Himmel. Wo das passieren tut, nach seinem Plan, nach seiner Vorstellung, nach seiner Idee. Gell, wir haben ja alle auch so unsere Reich. So unsere Reich, dort läuft es so ab, wie wir es gerne haben. He? Zum Beispiel in meinem Büro, da steht alles so, da, wie ich es will haben. He? Das Telefon ist da, und der Computer ist da und meine Unterlagen sind da. Es ist nicht immer ganz nach Wunsch so, aber eigentlich habe ich mir es so eingerichtet, dass mir wohl ist. He? Oder wenn ich Auto fahre, dann ich alles wieder zurückstellen auf meine Größe und auf den Spiegel und alles zusammen. Und im Radio läuft die Musik, die ich will. Und wenn es nicht kommt, stelle ich ab und so. Das ist mein Reich. He? Das ist mein Reich. Oder wenn ich heimkomme und ich komme in die Küche und da ist Kutteln auf dem Tisch und die Indianerjacke hängen dort und ist laute Country-Musik, dann weiss ich, die falsche Tür. Das ist nicht mein Reich. Das ist einfach nicht mein Reich. Oder? Also, so würde ich es mir nicht einrichten, oder? Das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich habe einmal etwas ganz Dummes gemacht, als wir relativ frisch nach geheiratet waren, ist zusammen mal für eine Woche irgendeiner Weiterbildung gewesen. Dann habe ich so kochen und den Haushalt machen dort in dieser Woche. Auf jeden Fall habe ich so angefangen zu kochen und im Verlauf der Woche habe ich gedacht, da müssen wir ein bisschen anders einrichten. Da wäre doch noch logischer da und dann habe ich fröhlich die Küche umgestellt, oder? Hat gedacht, dass es richtig gut läuft, weißt, dass die Abläufe gut sind und so. Ich kann sagen, das ist gar nicht gut angekommen. Gar nicht gut. Habe ich nie mehr gemacht seither. Das ist ihr Reich. Also dort sie einbauen und so schaffen, wie es für sie logisch, für sie nachvollziehbar ist. Also, Reich heisst, ich tue mir es einrichten, wie es mir gefällt, wie es mir passt, wie ich es logisch, wie ich es gut finde. Und jetzt sagt das Reich Gottes, ich zeige euch, was die göttlichen Ordnungen auf dieser Welt sind. Was gut ist, was gut wäre. Und darum geht es in der Bergpredigt eigentlich um so eine neue Schau, wie Reich Gottes auf dieser Erde kann umgesetzt werden, kann gelebt werden. Und Jesus skizziert sie. Und heute Morgen haben wir so wieder Eingang in die Reich Gottes Perspektive, in das Reich Gottes Denken. Und Jesus lädt euch ein auf den Berg und sagt, kommt, Kolosse, ich zeige euch, was ein sinnvolles, göttliches, gutes Leben auf dieser Erde ist. Aber Es wird ein bisschen anders als auf dieser Erde, als wir uns gewöhnt sind. Es läuft anders ab. Aber Jesus sagt, wer so lebt, wer nach dem Neuen lebt, der ist selig zu preisen. Ja, selig. Also selig preisigen, das Wort haben wir eigentlich wegen Luther. Der Luther hat das griechische Wort Makarios, hat er so übersetzt, selig sind. Je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung kennt, heisst es vielleicht auch glückselig sind oder hoch zu preisen sind. Haben wir eine Übersetzung sogar gefunden, zu beneiden sind. Das ist ganz gut. Zu beneiden sind. Wer nach dem neuen Reich lebt, nach dieser neuen Art. Neues Leben sagt Gott segnet. Die englische Bibeln haben, die fängt es meistens so an. Blessed und dann wer? Blessed. Oder glücklich sind. Und beim N.T. Wright habe ich eine schöne Formulierung gefunden. Wunderbare Nachrichten für die, die. Und dann geht es weiter. Wunderbare Nachrichten. Also, Seligpreisung ist ein Start, ein Einstieg in ein glückseliges Leben. In ein freudiges Leben, in ein gesegnetes Leben, in ein Leben in Fülle. Nur, wir fühlen das in der Regel ein bisschen anders. Wir würden jetzt vielleicht eher ein bisschen sagen, glückselig sind alle, die im Lotto gewinnen. Hä? Denn sie haben keine Geldsorgen mehr. Also die kommen vielleicht dann wieder, aber grundsätzlich im Moment gerne. Oder glückselig sind die Superstars, denn sie werden bestaunt. Oder glückselig sind die Mächtigen, denn sie dürfen regieren. Oder wir würden vielleicht auch noch sagen, glückselig sind alle, die erfolgreich sind, denn sie haben Sinn im Leben. Oder selig sind alle, die gesund und hübsch sind, denn sie werden bewundert. Und vielleicht würden wir noch sagen, glückselig sind die, einfach ihre Triebe voll ausleben, denn sie haben Fun ohne Ende. Ja? Das wäre so ein bisschen weltlicher Stil, so, das wäre so ein Schweizer Maßstab. Glückselig sind. Hä? Wir würden die wahrscheinlich ein bisschen anders schreiben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und setzt genau den Punkt an und sagt, nein, es ist gerade umgekehrt. Es ist anders. Glückselig läuft im Königreich genau anders um. Und das zeigt uns Jesus. Und darum möchte ich mit euch die Seligpreisungen jetzt so durchgehen. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig oder selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Neues Leben. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Die erste Seligpreisung, die wir haben, ist bereits ein Türöffner und ist bereits eine wichtige Botschaft zum Verstehen. Nämlich, da geht es darum, um die geistlich Armen. Es geht nicht primär jetzt um Schwachbegabte, sondern es geht eher um geistlich Arme. Nicht geistig Arme, sondern geistlich Arme. Nämlich Menschen, und das ist darum so wichtig, die verstanden haben, ich kann es allein nicht. Ich schaffe das gar nicht. Ich brauche Jesus. Geistlich Arm, das sind Bettler im Geiste. Das sind Männer und Frauen, die mit leeren Händen zu Jesus kommen und sagen, ich hab's nicht. Ich bin's nicht. Ich schaff's nicht. Und zu denen sagt Jesus, ihnen gehört das Himmelreich. Da riest sich der Himmel auf, wenn Bettler da stehen und sagen, ich brauche dich. Und darum ist das so ein wichtiger Einstieg zum Verstehen. Die Reich Gottes Perspektive fängt da damit an, dass wir bedürftig sind vor dem Herrn. Das ist die Eintrittskarte. Die Eintrittskarte ist nicht, kannst du mich brauchen, ich bin so ein Superheld. Sondern die Eintrittskarte ist, ich schaff's nicht. Wer bin ich denn schon vor dem heiligen Gott? Ich komme zu dir mit leeren Händen. Bettler sind wir, das ist wahr, hat der Luther gesagt, das ist die Eintrittskarte. Niemand von uns ist gut genug für den Himmel. Das ist erschreckend, gell? Aber niemand schafft es. Niemand. Niemand ist so heilig genug. Niemand. Und darum ist das der Einstieg in die ganze Geschichte, dass ich vor Gott komme. Und ich glaube, es ist auch wichtig für dich, um die ganze Bergpredigt zu verstehen, den Satz, dass ich immer wieder vor den Herrn komme und sage, nicht aus mir, sondern da bin ich. Verändere du mich, stellte du mich um und brauch du mich. Mach du etwas draus. Das ist der Einstieg in die ganze Bergpredigt. Es ist der Einstieg in die Seligpreisungen. Und es ist ein ganz wichtiges Prinzip angesprochen. Das zweite Prinzip, das angesprochen ist, selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube nicht, dass es da primär um eine Trauer geht, vielleicht für eine verstorbene Person oder für etwas, was einem schwerfällt im Leben, was schwierig gelaufen ist. Ich glaube es nicht primär, dass es um das geht. Wir sollen trauern um Menschen, die wir verloren haben. Wir sollen trauern um schwierige Situationen. Das ist auf jeden Fall so. Jesus hat selber brüllt, auch am Grab vom Lazarus. Aber ich glaube, da geht es um etwas viel, viel Tieferes. Ich glaube, bei dieser zweiten Seligpreisung geht es darum, dass ich verstanden habe, dass Menschen ohne Jesus kein Heil haben. Dass Menschen ohne Jesus nicht in die Glückseligkeit hineinkommen. Dass Menschen ohne Gott nicht dort hineinkommen, wo es eigentlich müsste sein. Und Jesus hat selber brüllt über Jerusalem, weil er gesagt hat, ich hätte euch so gern unter meinen Fittichen und ihr habt nicht gewollt. Und Jesus geht über den Berg und schaut auf Jerusalem ab und es brüllt innerlich. Es heisst einen ganz starken Ausdruck, wie die Eingeweide hat sich zusammengezogen. He? Ich bin mal mit einer Jugendgruppe auf eine Anhöhe gegangen, wir haben auf das Dorf runtergeschaut, auf unser Dorf Erlen runter. Und ich habe die Jugendgruppe oder die Einzelnen gefragt, wann hast du das letzte Mal darüber brüllt, dass Menschen um dich herum verloren gehen? Wenn hast du das letzte Mal brüllt, dass dein Arbeitskollege vielleicht nicht mit dir im Himmel ist? Das lässt uns wahnsinnig kühl. Das ist furchtbar. Das lässt uns wahnsinnig kühl. Und Jesus sagt, selig sind die, die verstanden haben, dass es um etwas viel Größeres geht. Wo könnt ihr darüber trauern? Wo könnt ihr darüber Leid haben? Wo wirklich merken, wir brauchen Erneuerung auch in unserem Land. Da muss etwas Neues reinkommen im Namen Jesu. Aber es lässt uns wahnsinnig kühl. Wir können einfach arbeiten und schauen, dass da Geld reinkommt. Der Durchschnittsschweizer ist 90'000 Stunden an der Arbeit. 90'000 Stunden. Wahnsinnig. Etwa 5'000 Stunden in der Predigt. Also wenn er regelmäßig geht. Verstehen wir, wir sind so viel am Arbeitsplatz. Aber es kratzt uns nicht. Und da sagt Jesus ein zweites, nicht nur kapitulieren vor Gott, sondern auch die Trauer entwickeln, dass man wissen, die Menschen haben Jesus nicht. Dann geht es weiter, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und ich weiß, das Wort sanftmütig klingt einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so, denkt, ja, ein bisschen gut, ich bin ein Mann, ich mag da nicht so sanftmütig rumlaufen, oder? Aber es geht nicht darum, dass das Menschen sind, die kein Rückgrat haben, dass es nicht darum geht, dass das Schwächling sind, sondern das sind Leute, die Format haben, das sind Leute, die wirklich anstehen können, aber im Herzen ist eine Demut. Im Herzen ist eine Weichheit. Im Herzen ist etwas Sensibles, ist etwas, das wahrnimmt, etwas, das versteht. Das sind nicht Menschen, die einfach sich zurückziehen, sondern das sind Menschen, die sich berühren lassen von den Geschichten auf dieser Erde. Ich weiss, dass der Satz immer wieder Diskussionen auslösen tut, so nach dem Motto, darf man sich denn gar nicht mehr einsetzen für etwas? Hä? Weißt du, wenn mein Kind immer plagt wird am Schulhofplatz, hä? Muss ich immer sanftmütig sein und sagen, ja, dann müssen wir jetzt einfach durch. Was muss ich denn machen mit den Nachbarn, die immer verschlagen wird vom Mann? Muss ich einfach sagen, ja, dann müssen wir halt einfach durch. Verstehen da? Da muss man ein bisschen aufpassen. Sanftmut heisst nicht, ich toleriere alles zusammen, was läuft und geht. Da haben wir auch Paulus an anderen Stellen, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es geht um Unterdrückungen, die wir ansprechen sollen und so weiter. Nein, es geht mir vielmehr um eine innere Gesinnung. Bin ich der, der immer geht, tschack, auf Abwehr? Hä? Montagmorgen, eine Kritik, und schon geht es wieder los. Hä? Oder habe ich innerlich eine Geduld, eine Bescheidenheit, eine Sanftmut und einfach eine Realität, weil ich weiss, Gott will etwas Neues in mir anfangen. Arbeitsplätze, wo es ein bisschen sanftmütiger her und zugeht, würde vielen Betrieben gut tun. Vielen Betrieben. Wo eine gewisse Bescheidenheit auch im Herzen ist. Bitte. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, und sie sollen satt werden. Es geht da um eine Sättigung. Es geht darum, dass Menschen eine Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit auf dieser Erde passieren tut. Und zwar nicht einfach nur eine Gerechtigkeit nach äußerem Maßstab. Jesus hat sehr, sehr scharf kritisiert, dass Pharisäer so eine äußere Gerechtigkeit hatten. So Fasten und Betten, das schauen wir dann auch noch im Verlauf der Reihe an, so Fasten und Betten, so ganz bleich rumlaufen, gell, und sagen, ach, bin ich am Fasten, meine Zeit, mir geht es denn schwer, ich bin am Betten und so weiter. Und alles so öffentlich und äußerlich, und Jesus sagt, nein, es geht mir nicht um die äußerliche Gerechtigkeit, sondern es geht mir um eine Gerechtigkeit, die im Herzen ist. Es ist eine innere Einstellung. Es ist ein Moment, wo ich bereit bin, mich auszustrecken nach seiner Gerechtigkeit. Und nicht einfach nach Äußerlichkeiten. Und das geht auch ins Nächste rein. Was heisst, selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit sind zwei Sachen. Barmherzigkeit ist, wenn einem noch etwas bewegt in dieser Welt, in der Not. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wenn man regelmäßig Tagesschau schaut, man wird wahnsinnig abgestumpft. Da musst du auch, gell? Du kannst nicht die ganze Welt auf dich nehmen, das geht gar nicht. Ich habe aufgehört, Tagesschau zu schauen, das ist eine dumme Idee eigentlich. Aber ich habe ein bisschen aufgehört, Tagesschau zu schauen, weil ich gemerkt habe, ich werde total abgestumpft. Es ist einfach überall Krieg, ist überall Elend, ist überall ein Durcheinander, oder? Und dann wirst du innerlich, du musst ja einen gewissen Schutz entwickeln, oder? Wirst ein bisschen abgestumpft. Und das Problem ist, dass einem gar nichts mehr bewegt mit der Zeit. Ich will das Herz behalten, das barmherzig ist, das die Sachen wahrnimmt, wo es Menschen nicht gut geht, wo Menschen im Leid sind, wo Menschen in Schwierigkeiten sind. Ich will Barmherzigkeit üben, aber auch dann, wenn Leute vielleicht nicht so fair mit mir sind, dann wird es noch schwieriger. Wenn Leute nicht gut meinen bei mir, wenn Leute vielleicht mich auch plagen, wenn Leute vielleicht irgendeinen Betrieb auf mir rumhacken, dann wird die Barmherzigkeit noch größer. Dann wird sie noch schwieriger. Wird sie noch deutlicher. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat, barmherzig sein mit Menschen? Immer wieder zu wissen, was Jesus mir vergeben hat. Das macht mich barmherziger. Ich glaube, mir geht so schnell mit dem Finger auf andere und denkt, ja, so lebt man ja nicht. He? Ja, meine Zeit, wenn man das Leben so anpackt, müssen wir halt so und so. Und dann vergisst man manchmal, wie viel das Jesus mir vergeben hat. Wie viel das Jesus mir vergeben hat und mich gereinigt hat. Was für ein wunderbares Geschenk. Und dann haben wir noch selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Schon mal einer der schwierigsten Punkte in unserer westlichen Welt. He? Ein reines Herz können behalten, mit den Medien, mit dem Umgang, den wir haben und so weiter. Sehr schwierig, sehr schwierig. Aber wisst ihr, was die Verheißung ist? Wer sein Herz immer wieder Jesus bringt und sagt, ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung, ich brauche Hilfe, der wird mehr und mehr Gott sehen. Mir ist aufgefallen, dass in der Christenheit eine grosse Sehnsucht ist, nach mehr Gott zu hören, mehr Gott zu sehen, mehr Gott wahrnehmen. Da gibt es ganze Kurse, gell? Da gibt es ganze Konferenzen, mehr in der Gegenwart Gottes, mehr Gott wahrnehmen. Ein wunderbarer Schritt haben wir da in dieser Seligpreisung. Wenn wir unsere Herzen immer wieder reinigen lassen, wenn wir uns nicht immer so anstecken lassen von all dem Dreck von dieser Welt, sondern immer wieder vor Jesus kommen und sagen, ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung, meine Gedanken, mein Herz, dann werde ich mehr und mehr Gott schauen, Gott sehen. Es braucht nicht immer nur Konferenzen, um Gott zu sehen. Man braucht einen Schritt, in der Reinheit vor Gott können zu leben. Und ich will nochmal betonen, es geht nicht um eine To-Do-Liste. Es geht nicht darum, was ich jetzt alles auch noch machen muss. Sondern es geht darum, dass ich mit leeren Händen vor Jesus komme und Erneuerung brauche. Und dann haben wir noch, selig sind die Friedenstiftenden, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ich will auch da nicht weiter darauf eingehen. Friedenstiften ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir im Moment auf dieser Erde haben. Wir haben es ein bisschen delegiert an die UNO und weiß ich nicht was. Aber es ist ein urchristlicher Auftrag für Friedensstifter da sein. Frieden in deiner Nachbarschaft, Frieden in deiner Familie. Und vielleicht gibt es Leute unter uns, die einen Auftrag haben, Frieden in der Schweiz zu stiften. Und vielleicht sogar international. Wir haben im Moment jemanden bei uns in Erlen, der sich ausbilden lässt für internationale Friedensstiftungen. Ich finde das sagenhaft. Ich finde das super. Aber es geht eben nicht nur darum, dass man ein bisschen Frieden, 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 sondern dass man Jesus bringt. Gell? Jesus ist der Friedenfürst, oder? Der die Erneuerung schenken tut. Aber wir haben ganz klar den Auftrag. Ja, und der letzte, den wir noch haben, Matthäus 5,10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Ja, das ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten, gell? In Verfolgungszeiten einfach da zu sein. In Verfolgungszeiten auf Jesus vertrauen. Wir kennen halt keine Verfolgung bei uns in der Schweiz. Gell? Wenn einmal ein Arbeitskollege nur schon schmunzelt, gell? Nur schon schmunzelt, wie wir gläubig sind, dann sind wir schon wahnsinnig verfolgt. Dann tut uns das schon wahnsinnig weh. Der hat geschmunzelt, weil ich an Jesus glaube. Das ist, glaube ich, unsere ärgste Verfolgung, die wir haben. Aber Jesus sagt, es wird uns passieren, dass Verfolgung ist. Wenn man den Jesusweg gönnt, wenn man das Leben, das da steht, wenn man das umgekehrte Leben auf der Erde, wird Verfolgung kommen. Und es ist noch heute so, 10% der ganzen Christenheit wird heute noch verfolgt. Das ist heute die grosse Verfolgung. Und es passiert einfach. Jesus sagt nie, du musst Verfolgung suchen. Gell? Wir suchen nicht das Martyrium. Aber es wird passieren. Es wird passieren, weil man an Jesus glaubt. So, das wäre die Seligpreisung. Und jetzt sagt Jesus auf dem Berg oben zu einer kleinen Schar von Jüngern, Fischer und Landwirten und wer da alles so beieinander war, sagt, hört, ich zeige euch jetzt, wie Reich Gottes reinbricht. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Und es fängt an mit der Kapitulation von Gott und sagt, ich brauche dich, ich will erneuert werden, um in dieser Welt anders zu leben. Und wir werden nachher dann sehen, beim Vater unser ist die grosse Bitte, dein Wille geschehe, dein Reich komme, oder umgekehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich kann euch sagen, Jesus will nicht weniger, als das Himmel auf dieser Erde passiert. Und frage Gott eigentlich ein bisschen an dich heute Morgen, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Bist du bereit, den Jesusweg zu gehen? Musst du für dich nochmal die Seligpreisung durchlesen? Ist ein bisschen umgekehrt, dass das läuft auf dieser Erde. Aber es ist die Frage an dich. Willst du den Jesusweg gehen? Bist du bereit, das Himmlische hier auf dieser Erde umzusetzen und zu leben? Können wir nur in der Kraft vom Heiligen Geist. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du den Jesusweg willst gehen. Lasset, macht die Bergpredigt nicht einfach zu einer interessanten Vortragsreihe. Die Bergpredigt ist nicht ein interessantes Vortragsreihe, wo man noch ein paar glatte Ideen holt, wie man auch noch könnte, sondern das ist etwas sehr, sehr Radikales. Etwas sehr, sehr Radikales. Und ich vor Gott komme und sage, ich will, dass das Reich Gottes auf dieser Erde gelebt wird. Ich möchte dich nochmal herausfordern. Bist du bereit, den Jesusweg zu gehen? Das Umgekehrte zu leben? Und bereit sie mit Jesus unterwegs sein, weil es fängt jetzt auf dieser Erde an. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir vielmals Danke sagen, dass du uns das aufgezeigt hast, wie der Himmel da auf dieser Erde funktioniert. Und wenn man die Bergpredigt lesen, denkt man, oh Gott, überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Das ist ja enorm, was wir da alles haben. Und darum möchte ich dir Danke sagen, dass die Seligpreisungen so ganz genial einführen in die ganze Geschichte von Bergpredigt. Nämlich dort, wo wir als Menschen, die oft gerade anders denken, die oft so irdisch denken, die oft so menschlich denken, zu dir kommen und kapitulieren und sagen, da bin ich. Da bin ich. Ich möchte den Jesusweg gehen. Ich möchte auch glückselig sein. Ich möchte auch ein Mensch sein, der in dem Segen Gottes laufen kann. und ich komme zu dir und kapituliere und sage, da bin ich wie ein Bettler und brauche deine Hilfe. Aber ich möchte, dass das Reich Gottes auf dieser Erde gebaut wird. Und wir haben in der Kirchengeschichte wunderbare Epochen und Phasen erlebt, wo genau die Christenheit umgesetzt hat, wo genau das gelebt worden ist und wo eine unglaubliche Bewegung ausgelöst hat. Es passiert immer wieder. Und ich will dir Danke sagen für die Gemeinde jetzt hier im Bremgarten, die sagt, wir wollen uns dieser Bergpredigt nochmal widmen. Wir wollen nochmal verstehen, was es da geht. Und ich bitte dich um einen grossen Segen für jedes Einzelne, dass wir etwas Neues entstehen dürfen. Himmel auf Erde. Dein Reich hier auf dieser Erde. Wir freuen uns und sind gespannt, was du in unserem Herzen noch wirst bewegen. Danke, dass du uns möchtest segnen. Amen.